Willkommen beim Ausbildungspodcast von OnTeams.
Im heutigen Gespräch habe ich den lieben Mustafa Yazghi bei mir und wir unterhalten uns über zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Nämlich einmal als Lehrer, einmal als Bildungsberater, als Externer, der sich mit IT-Dienstleistungen hervorragend auskennt, das Ganze reinbringt, ein verrückt krasses Interesse an Jugendlichen hat und das jetzt ausnutzt und noch viel, viel mehr. Wir haben Matching-Probleme angesprochen. Wir haben Bildungsteilhabepaket angesprochen. Ja? Alles, was da so in NRW um Wuppertal auch so los ist. Ja, warum Pflegeberufe extra auch interessant sind für ihn und warum Smartphones ja, ein bisschen genauer beobachtet werden und Social Media eigentlich verboten gehört. Also, wir starten rein und dieses Gespräch lohnt sich bis zum Schluss. Podcast als Reflexionsmethode, wie kann ich mir sowas vorstellen? Welche Schüler hast du da?
Ich habe an zwei Schulformen gearbeitet. Einmal an der weiterführenden Schule, an der Gesamtschule, das heißt von der Jahrgangsstufe 5 bis 13. Ja. Und hatte dann zuletzt eine Planstelle an einem Berufskolleg. Und da hat man ja so gesehen Schülerinnen und Schüler, ehemalige Schülerinnen und Schüler aus der 9., 10. Jahrgangsstufe, die dann ohne Abschluss die Regelschule verlassen haben, aber noch schulpflichtig sind. Und das wird zumindest in NRW so kompensiert, dass die dann am Berufskolleg den Hauptschulabschluss, Realschulabschluss etc. nachholen. Da war ich zuletzt Bildungsgangleiter und Podcasts wurden in diesem Sinne, also ich habe Deutsch- und Sozialwissenschaften unterrichtet. Das heißt, ich hatte dann als Bildungsgangleiter junge Menschen, die komplett, orientierungslos ans Berufskolleg gekommen sind. Wahrscheinlich erste Erfahrungen hinsichtlich einer Berufsorientierung während des Pflichtpraktikums in der 9. Klasse oder so gemacht haben. Und haben dann mit denen interessante lebensweltbezogene Themen und Inhalte im Unterricht, vor allem in Politik etc. behandelt. Und da war es halt geeignet, dass die Schülerinnen und Schüler dann Interviews für eine Reflexion am Ende einer Unterrichtsreihe durchgeführt haben. Wir haben dann tatsächlich auch Podcasts allerdings ganz komplett frei von digitalen Tools, sondern einfach mit dem Smartphone etc. haben die Schülerinnen und Schüler dann da etwas auf die Beine gestellt und dann einfach in einem 3-4-minütigen Podcast ein Thema reflektiv nochmal abgeschlossen. In diesem Kontext haben wir Podcasts durchgeführt, ja.
Voll gut, voll gut. Ja, also meine Tochter, die hat auch, ich glaube, die nimmt immer noch mit dem Smartphone auf und die hat schon, ich weiß nicht, wie viele tausend Follower, die hat eine riesen Community, macht das auch nur mit dem Smartphone. Also, ja, das ist halt das Geile, das kommt nicht mehr auf die Technik an. Ja, also bei mir und dann vielleicht bei dir.
Über ein Social-Media-Verbot gesprochen jetzt. Vor der Frage, okay, wird das Smartphone herabgewertet, wird es als digitales Tool demnächst aus den Schulen fehlen? Also, da sind ja sehr zwiegespaltene Meinungen. Wie stehst du denn dazu? Also?
Ja, es ist halt ein Werkzeug. Ne? Und wenn ich dann aber zum Werkzeug werde, also so geht es mir auch manchmal, ne? Also meine Achillessehne ist quasi YouTube, ja, und nicht diese Shorts, aber die längeren Videos, da bleibe ich auch dran hängen. Und wenn ich dann zum Werkzeug werde, ist nicht so cool. Aber hey, wir haben uns am Wochenende Pokern über YouTube beigebracht, meine Kinder und ich. Also voll gut, ja. Wie stehst du zu dem Thema?
Ich habe eine kontroversere Haltung. Ich gehe mit der Zeit, aber bei diesem Thema muss ich tatsächlich mal so eine Bremsleine ziehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Social Media in seiner jetzigen Form komplett schädlich ist für unsere Jugend. Definitiv. Mhm. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Social Media inzwischen schon seit längerem eigentlich Teil einer ja, Identifikationskultur geworden ist. Ich weiß nicht, inwiefern du das verfolgst. Allerdings, wenn du jetzt mal jetzt um diese Uhrzeit auf TikTok schaust, du wirst ganz viele Schülerinnen und Schüler sehen, die gerade im Klassenraum live streamen.
Ja.
Das ist kein Geheimnis. Du kannst da jetzt reingehen und das beobachten. Und das ist eine Gefahr. Das darf nicht passieren. Also da passieren Sachen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass wir bis zu einem gewissen Grad da eine Bremsleine ziehen müssen. Und deswegen finde ich die Regelung an sich auch nicht schlecht. Ich habe aber auch Alternativen dafür. Also ich habe im Kopf schon ein paar Szenarien durchgespielt, wie man das Problem lösen kann. So ganz aus der Welt schaffen wird man Social Media, vor allem bei den Menschen, die jetzt gerade sich damit auseinandersetzen, in den kommenden Jahren vielleicht mehr und mehr eine Identifikation bilden, sich vielleicht zeigen wollen, sich vielleicht vernetzen wollen. Ich glaube, dass man sowas wie Community-Medias erstellen könnte, die dann ausgehend von den Lernorten, von den Schulen, also das ist Zukunftsvision, das sind meine persönlichen Gedanken. Allerdings, ja, Social Media muss kontrollierter gestaltet werden. Sagen wir es mal so.
Okay, okay. Und hol mich noch mal kurz ab. Du bist gerade noch an der Schule oder du bist aus der Schule komplett raus?
Seit 2 Jahren bin ich komplett raus, zum Glück.
Ja, ich würde mal sagen, scheiße, ne? Weil jemand mit so einer Perspektive, ne? Also Menschen wie dich, braucht man an der Schule eigentlich, ne? Auf der einen Seite.
Also es gibt viele tolle Lehrkräfte. Ich beobachte jetzt vor allem seit dem Verlassen des Staatsdienstes auf LinkedIn, auf Social Media, ironischerweise, was für tolle Arbeit die neuen Lehrkräfte leisten. Also die sind vom Narrativ her genauso weitsichtig und die kennen halt den Geist der Zeit. Die wissen, was Sache ist. Voll interessant, als vor ein paar Monaten diese Haftbefehl-Doku rauskam. Also die ersten Lehrkräfte, die sich zu Wort gemeldet haben, waren genau die, die damit auch sozialisiert wurden. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass mein Verlassen irgendwie ein Verlust für das Bildungssystem, zumindest in der NRW, ist. Ganz im Gegenteil. Ich werde ja jetzt von außen, beziehungsweise ich bin ja jetzt von außen aktiv. Das ist ja auch genau das, was ich mache. Ich habe mich da halt auch genau positioniert. Zwar nicht mehr direkt in der Schule, für die Schule, das gebe ich auch ehrlich zu. Allerdings im Übergang Schule und Beruf.
Okay. Ja, da bist du natürlich auch der Fachmann, ne? Wenn du das BK auch schon hattest, Berufskolleg, ne? Die sind ja genau da an dem Punkt. Aber war das schon immer so dein Plan, Lehrer zu werden? Oder was hat der junge Mustafa als Plan gehabt in der 6., 7. Klasse?
Also mal, ich hatte ja gesagt, dass ich ein offenes Buch bin und ich stand mit 18, 19, wie viele Jugendliche jetzt vor der Frage, was wird aus mir passieren? Was werde ich, welchen Weg werde ich einschlagen? Ich habe mit Ach und Krach zuletzt aber dann relativ erfolgreich mein Abitur abgeschlossen. Die Einführungsphase, die 12. Jahrgangsstufe, das war nur so eine Selbstfindungsphase. Ich stand in meinem sozialen Umfeld zwischen zwei Welten, zwischen einer migrantisch gehauchten Welt, dann auch nochmal die akademischere Welt auf dem Gymnasium und habe immer so einen Spagat geleistet und habe gedacht, irgendwann von einer Lehrkraft, von einem sehr coolen Lehrer, by the way, gehört, ey, weißt du was, du wirst ein optimaler Lehrer. So, das hat sich dann irgendwann von mir eingebrannt, habe dann auch während des Abiturs schon beschlossen, du wirst Lehrer. Während des Prozesses, also während des Studiums etc., hat sich dann der Gedanke eher gelöst, würde ich sagen, weil ich während des Studiums selbstständig war. Ich war Sales Promoter, also komplett auf der Vertriebsschiene, habe aber damit ganz erfolgreich mein Studium finanziert. Ja. Und da hat sich dann schon bei mir der Gedanke entwickelt, na, das hast du auch drauf. Geh mal vielleicht da nochmal vertiefter rein, hab dann die Selbstständigkeit insgesamt 6,5 Jahre durchgeführt. Ja, dann hieß es dann, okay, was machst du jetzt? Du stehst jetzt am Ende deines Studiums, hast das erste Staatsexamen, du bist selbstständig und du hast jetzt die Möglichkeit, das REF anzugehen. Das war dann 2018 der Fall. Und dachte ich mir so, okay, du bist jetzt so und so alt, du brauchst eine Sicherheit, du willst eine Familie gründen, das Standardprogramm, habe dann das REF gemacht, habe dann auch relativ schnell eine Planstelle bekommen, habe aber dann in der Schule festgestellt, boah, zumindest ich war ja eigentlich, ich bin ja Lehrer für die Gesamtschule beziehungsweise fürs Gymnasium, habe dann aber so einen Semi-Quereinstieg ans Berufskolleg gemacht, habe daran festgestellt, boah, ne, das hier willst du nicht bleiben, das ist nichts für dich, hier kannst du nichts bewirken, du kämpfst gegen Mauern, gegen, ja, gegen Menschen kämpfst du und ja, dann hat sich mein Gedanke so von 2018 finalisiert und habe dann gesagt, ne, du musst hier raus, du musst dein eigenes Ding durchziehen. Und ja, so bin ich hier gelandet.
Okay. Gegen welche Mauern, gegen welche Menschen?
Oh, also, wir wollen ja politisch korrekt bleiben. Gegen Mauern, gegen hierarchische Mauern, auf jeden Fall. Gegen innovationshemmende Mauern. Und gegen, ja, die werde ich dir gleich noch mal etwas weiter ausführen. Und gegen Haltungen hinsichtlich sowas wie individueller Förderung oder generell Unterrichtsprozesse und Förderung an der Schule, was wirklich das Subjekt in den Vordergrund stellt, was wirklich schülerorientiert ist und nicht irgendwelche Interessen von außen zulässt. Ich werde das mal jetzt weiter ausführen. Du weißt ja, wie die duale Ausbildung in Deutschland funktioniert. Wir haben ein Bildungssystem, ein Berufsbildungssystem und auf der anderen Seite haben wir dann Unternehmen, die ausbilden in Kooperation mit diesem berufsbildenden System. Und dementsprechend gibt es da auch Einflüsse oder Gespräche. Und diese Einflüsse sind insofern geprägt, dass die dann ja sowas wie ein Image ausmachen, wenn man mal mit größeren Unternehmen zusammen kooperiert. Ich kann dir konkrete Beispiele nennen. ThyssenKrupp hat Kooperationen in Duisburg mit mehreren Berufskollegs. So, kannst du dir vorstellen, da fließen viele Gelder, Forschungsgelder etc. pp. Natürlich hat dann eine Schule Interesse daran, die Interessen des Unternehmens da durchzusetzen und nicht irgendwie sonderpädagogische Strukturen eher in den Vordergrund zu rücken. Denn ich sage immer wieder, und das ist nicht nur eine, das ist keine weit verbreitete Erkenntnis, die habe ich jetzt tatsächlich jetzt einfach mal in den letzten Wochen aufgestellt. Wir haben an den berufsbildenden Schulen Schülerinnen und Schüler, die einen sonderpädagogischen Bedarf nachweislich haben, aber an den berufsbildenden Schulen Personal fehlt, die Strukturen dafür fehlen. Mal hat man dann hier und da eine Rampe eingebaut. Sorry, hört sich jetzt echt krass an, aber mal hat man hier und da mal eine Rampe aufgebaut oder vielleicht mal einen Aufzug etwas anders gestaltet, damit Menschen mit Behinderung etc. inklusiv an den Schulprozessen teilnehmen können. Damit ist es ja aber nicht getan. Wir haben ja emotional-soziale Förderbedarfe beziehungsweise Schülerinnen und Schüler, die ihre Altlasten mitbringen. Und da, ich komme ja aus der weiterführenden Schule, das sind ja genau die Strukturen, die ich kannte. Und als ich das dann ansprach, dann lief ich halt gegen Mauern und das hat nicht so, oder das kam nicht so gut an. Dann musste ich irgendwie zusehen, dem Anspruch irgendwie gerecht zu werden. Aber ja, war dann am Ende, wie gesagt, sehr unglücklich damit. Also ich fand, dass da nicht mal irgendwie so Strukturen herrschte, um das Ganze mal einfach anzugehen, um das in Form einer Arbeitsgruppe mal innerhalb der Schule mal präsenter zu machen. Was ich cool fand, die Schulen sind jetzt in letzter Zeit, das habe ich auch zuletzt noch mitorganisiert, sehr interessiert daran, Fortbildungen in diese Richtung anzubieten für das gesamte Kollegium. Da finden dann Fortbildungen statt, wie zum Beispiel sprachsensibler Unterricht oder wie kann ich einen Förderbedarf feststellen, wie kann ich meinen Unterricht so gestalten, dass es der Heterogenität im Allgemeinen erstmal gerecht wird. Also wie kann ich die Niveaustufen differenzieren? Das kommt so langsam an den berufsbildenden Schulen an, aber sehr träge. Wie gesagt, Fakt ist, die Schüler, die den Bedarf aber haben, die sind schon da.
Okay, jetzt, aber wenn, Ich verstehe es so halb. Ich verstehe es so halb, weil wenn ThyssenKrupp, ne, gibt da Gelder rein und damit kann was passieren, ne? Und man sagt, hey, pass mal auf, ist doch prima. Das Geld kommt von denen. Wir als Schule, als Kollegium, wir können uns weiterentwickeln. Wo ist dann der große Haken, ne? Wenn man einfach sagt, guck mal, das Geld kommt von denen. Wenn da der eine oder andere Azubi zum Beispiel rübergeht, ist doch auch prima, weil es ist, ne, geben und nehmen. So hört sich es erstmal an. Aber was ist da der große Fallstrick oder der Stolperstein?
Der große Fallstrick ist, dass die ethische, dass die philosophische Haltung des Unternehmens mit in die Strukturen einer öffentlichen Einrichtung aufgenommen werden.
Okay.
Damit einhergehend auch politische Netzwerke, damit einhergehend auch Fördergelder, die bevorzugt geplant werden, beziehungsweise zur Verfügung gestellt werden für gewisse Fachbereiche an den Schulen, die zum Beispiel, ich muss jetzt was vorsichtig sein, aber ich kann das ja mal ganz anonym vortragen. Ich war zuletzt
Genau.
Ein Berufskolleg, aber mit mehreren Dependancen, also mit mehreren Standorten.
Ja.
Der Standort, der für die duale Ausbildung eines namhaften Chemiekonzerns zuständig war, der war modern ausgestattet. Es gab Whiteboards, es gab Labore, Einrichtungen, also viel Licht. Das ist auch schon wertvoll an manchen Gebäuden. Eine sehr tolle Anbindung. Und die gleiche Schule hatte einen Standort, der etwas abgelegener war, in einem Gebäude aus 1870 mit orangenen Backsteinen. Mit 5 Etagen ohne Aufzug, einer sehr schlechten Durchlüftung, extrem schlecht, also null Investment. Ja, jetzt
Ja.
kannst du dir ja vorstellen, wie das überhaupt so zustande gekommen ist, weil da ein Baustopp herrscht. Nein, man könnte doch schon mal die Klassenräume von innen auf Vordermann bringen. Man könnte da schon mal etwas investieren, vielleicht mal ein funktionierendes WLAN-Netzwerk in diesem Gebäude einrichten. Aber das fand nicht statt.
Und das war ein Standort, wo dann irgendwie sowas wie Kunst oder Religion oder sowas
Deutsch,
stattgefunden?
Englisch, Mathe, ganz normaler Fachunterricht.
Okay. Ja. Und bei dem moderneren Gebäude, ne, wenn du sagst Labor, das ist eher dann naturwissenschaftlich, das, was man
Richtig,
dann auch
richtig.
braucht. Ich brauche meine Chemiker, ich brauche meine Physiker oder weiß Gott was, ne? Okay, verrückt. Okay, ja.
Deswegen, also da gibt es schon Interessenskonflikte für die jeweiligen Fachbereiche innerhalb der Schulen. Wenn dann mal eine Lehrkraft kommt und sagt, hey, wir brauchen neue Bücher oder neue Werkzeuge, dann wird darüber lange diskutiert innerhalb der Schule, weil es gibt eine Schulsteuergruppe, die müssen natürlich dann die zur Verfügung stehenden Mittel effizient lenken. So, und da wird dann Termin angelegt, dann wird dann darüber diskutiert und ne, das ist ein Prozess, der dann da stattfindet. Bei den, ja, in diesem Falle wären es dann die naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten etc. wird nicht debattiert. Da gibt es die Mittel, die sind auch konkret dafür ausgelegt. So, und das ist, finde ich, irreführend. Und die Schüler, die bekommen das mit. Die sehen diese Indifferenzen. Die,
Die
natürlich.
Schüler selber.
Ja,
Okay.
und denen, die stellen auch konkret Fragen, so warum wir wollen in diesen Räumen unterrichtet werden, wir wollen in diesem Gebäude an sich sein, da gibt es wenigstens eine Cafeteria oder eine Chill-Ecke, wo, also so Sitzmöglichkeiten. Bei uns, dort, wo unser Unterricht hauptsächlich stattfindet, da ist so gut wie gar nichts. Marode Gebäude, herunterfallende Gebäude, energetisch komplett schlecht. Also, es gibt innerhalb der Schulen Welten. Und als ich das erstmal realisiert habe, dachte ich mir so, okay, so was willst du jetzt? Du bist ein Lehrer, jetzt schließen wir wieder den Bogen, du bist ein Lehrer, du kommst von der weiterführenden Schule, individuelle Förderung ist dir extrem wichtig, aber das wird jetzt an deinem neuen Arbeitsplatz überhaupt nicht berücksichtigt, beziehungsweise einfach mal vielleicht zwischen Tür und Riegel irgendwie wahrgenommen. Und ja. Das waren dann die Konflikte, mit denen ich dann konfrontiert war. Aber Gut, jetzt bin ich draußen aus der Schule, also nicht aus dem Knast, sondern aus der Schule. Und jetzt mache ich die Arbeit, die ich mir gewünscht habe von außen. Und ich denke, dass ich da zumindest hinsichtlich meiner Positionierung einen erfolgreichen Weg gehen kann. Das ist noch ein langer Weg, aber ich bin, glaube ich, in der richtigen Richtung.
Okay. Und von der einen in die andere Welt, also stelle ich mir nicht so easy vor. Ich habe im Studium, habe ich mit ganz vielen Lehrämtlern zusammen studiert. Die waren dann happy, als sie auch durchs REF durch waren. Das ist ja auch nochmal eine richtige Scheißzeit, ne? Um es wirklich mal nett auszudrücken bei vielen. Wie lange war der Prozess für dich? Wie sah das aus, als du dann, ne, man fängt ja an so ein bisschen mit Strugglen und was soll ich, was mache ich, lasse ich mich wieder woanders hinversetzen, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Wie war das? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Ja, also für dich, weil das fängt ja dann so an, ne? Du bist noch Lehrer. Du bist noch Lehrer an dem Punkt und bist aber nicht happy. Und dann guckst du, was habe ich für Optionen, was kann ich machen? Ja, und der Prozess wird ja nicht so sein, dass du dich auf einen Kaffee hingesetzt hast und gedacht hast, okay, dann springe ich da raus und mache mich selbstständig.
Nein, so einfach war der Gedanke nicht. Ich hatte Glück. Also ich hatte natürlich, hätte ich keine Parallelsicherheit gehabt oder eine Perspektive, würde ich diesen Schritt auch gar nicht erst wagen. Wahrscheinlich hätte ich dann unglücklich weiter ein paar Jahre noch unterrichtet. Ich hatte ein aufstrebendes Unternehmen in meinem Umfeld. Auch über Vitamin B bin ich auf die zugegangen. Die haben ein größeres Speditionsunternehmen in Leverkusen. Und der Geschäftsführer ist heute immer noch ein sehr guter Freund von mir. Der hat mich schon auch während der Schulzeit, während meiner Tätigkeit als Lehrer immer wieder gefragt, ey, komm zu mir, ich brauche dich, was soll ich denn bei dir? War stand dann immer die Frage in dem Raum aus meiner Perspektive. Mhm. Und irgendwann kam der dann zu mir und dann habe ich dem gesagt, ey, Schule ist nichts für mich. Und dann hat er gesagt, weißt du was, jetzt kann ich mal konkret werden, wir brauchen dich. Ich so, wofür denn überhaupt? Wir müssen Learning and Development Strukturen bei uns im Unternehmen etablieren. Wir arbeiten demnächst mit extrem vielen internationalen Berufskraftfahrern. Das ist ein Riesenprojekt, was wir hier aufstellen müssen. Wir haben hier ein extrem großes Defizit hinsichtlich unserer Digitalisierung. Wir arbeiten immer noch mit analogen Lieferscheinen. Also das ist ein Unternehmen, was zwischen NRW, Norddeutschland, Belgien und Holland herumfährt und Lebensmittel transportiert mit Tiefkühl-LKWs und da hat sich dann eine Opportunität für mich ermöglicht. Das hat mich dann auch, dazu motiviert, weil ich da sehr viel mitbekommen habe, wie die Strukturen innerhalb so eines Speditionsunternehmens ablaufen. Das hat mich dann auch interessiert, war ein angenehmer Job, es war lukrativ, das muss ich auch ehrlich zugeben. Und das war dann so ein Go für mich. Dann hieß es, okay, du hast hier eine Alternative, du hast eine konkrete Summe, mach es. So, warum nicht? Und daraus resultierend habe ich dann weitere Kompetenzen angeeignet. Vor allem in diesem Bereich Spedition, Lieferzeiten, Speditionssicherheit etc. Sprachförderung in diesem Bereich extrem interessant. Vielleicht kommt da auch nochmal auf meiner Unternehmensseite demnächst was. Zumindest die Anfragen sind da zum Glück. Die Opportunität, die nahm ich an. Und um ehrlich zu sein, ich bin nicht unglücklich. Es war eine sehr gute Entscheidung. Mhm. Zuletzt in der Schule war es dann so, dass ich da dann auch den Willen aufgegeben hatte, noch weiter motiviert zu unterrichten. Darüber kann ich auch offen und ehrlich reden. Das war dann einfach nur noch so, einfach nur noch raus. Ich will hier einfach nur noch weg. Also war schon nicht so eine Missgunst oder so ein Hate, sondern einfach, ja, ich war da unglücklich. Ich habe mich dann auch isoliert von manchen Kolleginnen und Kollegen. Isoliert hieß dann einfach, ich hatte natürlich mit dem Personalrat in diesem Kontext damals kommuniziert, habe gesagt, so und so sieht's aus. Da kamen dann ein paar Gespräche auf und viele konnten meinen Schritt nicht nachvollziehen. Einige fanden meinen Schritt ganz cool, mit denen stehe ich immer noch in Kontakt. Und ja, aber wie gesagt, das sind, glaube ich, Prozesse, die immer in solche Umstände gehören, wo man dann abwägen muss, okay, wie willst du dich jetzt daraus verabschieden und dich so gesehen neu finden in einem neuen Umfeld? Also ich blickte ja mit so einer Begeisterung, mit so einer Euphorie in Richtung das, was kommen würde, und das ist tatsächlich genauso gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, war aber kein schöner Prozess, den muss ich auch ehrlich sagen. Es war aber ein schöner Prozess, als es dann endgültig vorbei war. Ich war 2 Monate arbeitslos, das war auch noch schrecklich. Wenn du als Beamter den Staatsdienst verlässt, hast du nicht das Recht auf Arbeitslosengeld, sondern du musst dich direkt als Sozialhilfeempfänger registrieren.
Also ja, ist auch, warum auch? Ja, warum auch? Ja, du hast
die, ja
du
okay, aber... Ne, es ist auch so eine Sache, wo ich dann gedacht habe, boah, okay, das den Staatsdienst zu verlassen, ist jetzt auch im Nachhinein gar nicht mehr so einfach. Ja. Aber gut, das war eine Phase, die habe ich zum Glück überbrückt. Okay.
Viele Punkte. Der Personalrat, als du auf die zugekommen bist, haben die noch irgendwas versucht, dich zu halten, oder?
Nee, gar nicht. Ich war ja mit dem Personal, es war nur so ein Austausch, dass ich dann Vorhaben andenke, und dann gab es einen Austausch und ein paar informierende Gespräche. Es ist nicht irgendwie so, dass es irgendwie, keine Ahnung, Indifferenzen gab. Also ist ja nicht so, dass die sagen, bleiben Sie bitte noch. Nein, das dürfen die, glaube ich, gar nicht. Es war auch komplett konfliktfrei, ganz angenehm. Also ich fand die Betreuung ganz cool. Der Lehrerrat innerhalb der Schule, der stand mir relativ professionell zur Seite, aber auch sehr persönlich zur Seite. Das fand ich auch sehr stark. Also das war ein, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, so ein Leiden aus dem Schuldienst, sondern es war einfach ein Verlassen, wie es im Buche steht. Und ich bin im Nachhinein, wie gesagt, froh darüber, dass ich da, wer weiß, vielleicht kann ich ja demnächst noch mal irgendwas an den Schulen selber bewirken, eine Privatschule öffnen, ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt auch Zukunftsmusik. Jetzt ist, wie gesagt, mein Fokus auf das, was ich mir gerade aufgebaut habe. Und ich denke mal, das braucht das Schulsystem, das Bildungssystem auch. By the way, ich bin fest davon überzeugt, unser Bildungssystem würde einen massiven Vorteil haben, wenn alle Lehrkräfte sich auf LinkedIn vernetzen. Ich habe auf LinkedIn so viel zur Peripherie der Schullandschaft und zum Bildungssystem erfahren, wie als ich in den letzten 10 Jahren an den Schulen nicht gelernt habe. Weil da fokussiert man sich auf den Unterricht, man denkt von Unterrichtsreihe zu Unterrichtsreihe und man kommt gar nicht so mit, was so in der Parallellandschaft abläuft. Total interessant, also das ist ein interessanter Gedanke. Und ich habe auch zunehmend das Gefühl, dass viele Lehrkräfte sich auch nicht nur auf Social Media, sondern auch netzwerktechnisch auf Social Media vernetzen. Also dass die bewusst sich in Gruppen zuordnen, dass die sich bewusst in Tools wiederfinden, wo man Unterrichtsmaterialien teilen kann, wo man Schulentwicklung kommuniziert. Da gibt es ja auch ganz viele Podcast-Reihen zu inzwischen, was ich relativ gut finde, weil der Wandel, also momentan gibt es wieder so einen Generationenwechsel. Viele Schulleitungen, die gehen in den in den wohlverdienten Abenddienst. Es kommen neue Schulleitungen, junge Schulleitungen, und die brauchen selbstverständlich Unterstützung. Und die Netzwerke, die sich zumindest jetzt in den letzten 2-3 Jahren etabliert haben, die finde ich toll.
Ja, verrückt. Ja, das ist ein interessanter Gedanke mit der Vernetzung, aber es geht halt natürlich gegen die Natur des Lehrers. Ich habe ja auch über 17 Jahre mit Lehrern viel gearbeitet. Und musste das auch erstmal verstehen, weil man ist halt den ganzen Tag, bist du alleine, ne, für die Schulklasse zuständig. Du bist der Entertainer, und was du machst oder nicht machst, hat halt direkte Auswirkungen auf den ganzen Schulalltag. Du musst es unter Kontrolle halten. Und bei unseren Lehrerfortbildungen haben wir auch immer gesagt, hey, ihr müsst euch austauschen, kollegiale Fallberatung. Ja, da, als sie das erste Mal gehört haben und gecheckt haben, ne, dass man da natürlich ein bisschen die Hosen runterlassen muss, was ist da gelaufen und so, aber halt richtig Hilfe auch bekommt. Okay, verrückt. Ja, ich merke so, ich habe noch 1000 Fragen eigentlich so zu der Lehrergeschichte, aber ich sehe auch immer hier unten, ne, dein Namen und da steht Lernarchitektur. Und finde ich, by the way, wunderschöne Wortkombination. Ja, das ist echt cool. Und der Gedanke kam dann in der Spedition oder war der schon davor da? Wie war der Prozess?
Der Gedanke kam tatsächlich in der Spedition. Ich habe ja in der Spedition, wie gesagt, Strukturen aufgebaut, in denen Learning und Development ermöglicht wird. Also sprich, eine digitale Infrastruktur. Ich habe analoge Lernpfade für die Berufskraftfahrer erstellt, die Digitalisierungsprozesse, ja, vermittelt. Da ging es dann darum, dass ich nicht ganz typisch unterrichtet habe, sondern dass ich dafür Material erstellen musste. So, und als ich dann jetzt letztes Jahr das Ganze irgendwo fast finalisiert hatte, also ich bin, die Prozesse laufen immer noch, habe ich mir gedacht, so, okay, by the way, ich muss noch hinzufügen, es gab noch einen anderen Punkt, aber zu dem komme ich gleich. Habe ich mir gedacht, okay, du bist Lehrkraft, du hast gerade hier Strukturen geschaffen, du kennst dich mit inzwischen extremen IT-Dienstleistungen aus, also mit IT-Dienstleistungen, die in diesem Kontext relevant sind. Du könntest theoretisch gesehen das so verfeinern, dass daraus eine Dienstleistung entsteht. So, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, habe in meiner Recherche dann festgestellt, okay, da gibt es Begrifflichkeiten. So, und ich habe mir genau dasselbe gedacht. Ich dachte mir so, welcher Begriff passt denn eigentlich zu dem, was ich gerade hier aufgebaut habe? Ja, es ist eine Lernarchitektur. Daraus ist dann der Gedanke gekommen, beziehungsweise auch der konkrete Begriff. Ich muss aber auch noch hinzufügen, ich arbeite schon seitdem auch während der Schule viel ehrenamtlich in gemeinnützigen Strukturen. Das heißt, es gibt in meinem Umfeld viele gemeinnützige Vereine, die außerschulische Lernförderung anbieten und die arbeiten mit öffentlichen Förderprogrammen zusammen, mit dem Bildungs- und Teilhabepaket. Das ist ein Förderprogramm, welches Familien und Kinder unterstützt, die Sozialhilfeleistungen beziehen. Die haben das Recht oder die haben die Möglichkeit, über das Bildungs- und Teilhabepaket Gelder in Anspruch zu nehmen für, wie gesagt, Nachhilfe, außerschulische Lernförderung oder zum Beispiel für Ausflüge etc. Und um das alles aber zu ermöglichen, braucht man datenschutzkonforme Strukturen, man braucht ein Vertragswesen etc. pp. Und das sind ja im Grunde genommen auch Lernarchitekturen, Strukturen, in denen Lernen ermöglicht wird. Und das hat sich halt alles so in einem Cocktail aus Gedanken dann irgendwann etabliert, wo ich mir gedacht habe, dieser Begriff, der definiert genau das, was ich hier eigentlich mache.
Ja, ist ja auch so geil, weil eine Architektur, ne, die ist irgendwie schön, die stellt was dar, ne, die muss aber auch halten, ja, also Statik muss da sein, du hast unterschiedliche Materialien, die du da verwendest, ja, und so ist es ja, wenn ich es jetzt bisher richtig verstanden habe mit dem, was du machst. Aber wenn jetzt jemand auf dich aufmerksam wird, es ist nicht kompliziert, weil du kannst ja viele Sachen. Verstehen die Leute das, was du machst?
Wenn ich mich erklärt habe, dann ja.
Okay.
Aber ich verfolge ja auch eine ganz strategische Herangehensweise im Sinne meiner Sichtbarkeit. Und ich versuche auch auf Instagram mit erklärenden Beiträgen, mit Möglichkeiten, die man schaffen kann oder wie man sich professionalisieren kann. Ich bin zum Beispiel vor kurzem mit einem Dachverband aus Köln, darf ich die Namen nicht nennen? Nee, darf ich nicht. Aber nichtsdestotrotz mit einem Dachverband hingegangen. Wir hatten dann, ich glaube, 3, 4 Wochen insgesamt mehrere Stunden Zeit, um die angehenden Honorarlehrkräfte bei denen auf die individuelle Förderung, auf einen Förderplan, auf eine Lerntypanalyse didaktisch-methodisch vorzubereiten. Und also das sind Sachen, die ich dann punktuell visualisiere, wo die Menschen das dann erstmal aufgreifen. Die wissen dann genau, worum es geht, zumindest. Dann kommen die und dann wollen die mehr Informationen. Also wir verstehen uns schon, aber diejenigen, die vom Fach sind, ich denke, und das ist auch das Feedback, was ich so in den letzten Monaten erhalten habe, die wissen genau, worum es geht. Und da bin ich auch froh darüber. Recruiting-Agenturen, die wissen genau, was ich hier mache. Schulen wissen genau, was ich hier mache, auf jeden Fall. Die nehmen das Ganze auch so auf und die, es gibt auch in diesem Kontext auch Gespräche. Total interessant. Marc, ich kann darüber mal etwas erzählen. In den letzten Wochen insbesondere sind IT-Unternehmen auf mich gekommen. Die verstehen auch genau, was ich mache. Die suchen nämlich eine Brücke an die Schulen als so gesehen eine didaktische Brücke. Wie kann man, also eine Frage ist zum Beispiel, da ist ein IT-Unternehmen, die haben ein Tool entwickelt, was meines Erachtens relativ gut ist. Die sind auch schon präsent. Ich weiß nur nicht, ob ich die auch Namen nicht nennen darf. Die sind auf jeden Fall auch Didakta. Die haben sich positioniert in der dualen zwischen Schule und Wirtschaft auch. Die haben ein Tool entwickelt für die duale Ausbildung. Und dann war dann die Frage, wie können wir das geeigneter für Berufskollegs für Schulen gestalten, zumindest das Frontend des Ganzen. Und das fand ich auch interessant. Und da ging es jetzt nicht darum, dass man Lernarchitekturen erstellt, sondern dass man generell schaut, wie man eine Brücke schlägt zwischen Wirtschaft und Schule. So habe ich das am Ende definiert. Das ist auch interessant. Und ich denke mal, das verkörpert auch irgendwo der Begriff Lernarchitektur, sondern das sind einfach, wenn man diesen Namen hört, denken sich diejenigen, die dann zum ersten Mal mit diesem Begriff konfrontiert werden, okay, da wird etwas aufgebaut, das hat was mit Lernen zu tun. Wenn die dann nochmal unter meinem Profil sehen, Schule, Übergang, Beruf etc., dann wissen die, okay, das ist genau die Schnittstelle, wo wir uns vielleicht demnächst positionieren wollen oder wo wir uns schon positioniert haben, aber noch nicht den Anschluss gefunden haben etc.
Okay, das ist verrückt. Okay. Jetzt haben wir einmal die Spedition, ne? Jetzt haben wir einmal IT-Unternehmen, die mit verschiedenen Lösungen da kommen. Gibt es noch irgendwelche Branchen oder Bereiche, wo man denkt, huch, ja, wo kommen die jetzt her? Wer meldet sich noch bei dir?
Also, ich habe in den letzten 4 Monaten 600 Follower gewonnen. Vielleicht ein Drittel von denen habe ich selber angefragt. Ganz viele dieser Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Aber wenn ich eine Kategorie nennen kann, ist es die Pflege.
Aber echt?
Krankenhäuser, die ganzen Recruiting-Agenturen oder Stellen der jeweiligen Medizinausbildungsstellen, Pflegeeinrichtungen, finde ich total interessant. Ich habe in diesem Kontext mich dann auch mit der Fachkräftegewinnung beziehungsweise mit den Strategien der Länder auseinandergesetzt, habe mich mit den Strukturen da auch nochmal vernetzt. Die sind auf mich zugekommen. Es ist zwar noch nichts bei entstanden, aber es gibt da einen Austausch. Mhm. Es gibt viele Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen, die international anwerben wollen, aus Drittländern wie Marokko, Vietnam, Indien inzwischen. Und ja, die wissen aber nicht, wie man nur mit dem Sprachzertifikaten der TELC oder mit DATS und DAF-Schulungen in den Drittländern diese Menschen fit für die Prozesse oder für die duale Ausbildung in Deutschland macht. Dazu kommen dann auch noch Integrationsprozesse, Visa, also das ist ein extrem spannendes Feld, total umfangreich. Aber mit denen bin ich in letzter Zeit vernetzt und ich denke, da wird sich auch demnächst nochmal was aufbauen. Aber da bin ich erstmal komplett also in einem Neuland. Ich muss da erstmal verstehen, wie die Strukturen da ablaufen, ja, etc. Die Kontakte sind da, aber das ist meine Beobachtung. Also da sind sehr viele Einladungen an mich gekommen. Das fand ich auch sehr interessant.
Ja, genau. Also ich finde es auch sekundär, ne, ob da was zustande gekommen ist oder nicht, aber wer sich da meldet, wer dir folgt, ne? Bei LinkedIn auch manchmal, ne? Dann kommen plötzlich 3, 4, 5 Leute und du siehst, ah, guck mal, gleiche Branche, was tut sich da gerade? Ja, da werden die aufmerksam und ja, krass, Pflege. Und jetzt ist es wahrscheinlich so wie in der Spedition, ne? Jetzt musst du erstmal überlegen, ne? Anträge, Fahrtenbuch, weiß Gott was. Und das Gleiche jetzt, dann muss man ja verstehen, erstmal dann in einer ganz anderen Branche.
Im Grunde genommen geht es dann aber um Effizienz und Prozessoptimierung. Die haben ja schon alle Strukturen, die haben ja schon in den letzten Jahren ausgebildet. Jetzt muss man das Ganze nur noch ein paar weitere Ecken denken. Und dann komme ich nochmal von der Seite mit meinen eigenen, meines Erachtens innovativen Gedanken, wo es dann darum geht, dass man der neuen Heterogenität irgendwie gerechter wird, dass man aktuellere und identifikationsstiftendere Maßnahmen irgendwie ergreift, dass man als Unternehmen da auftritt, vielleicht mit einem Social-Media-Kanal, dass man dann signalisiert, hey, wir können auch nur mehr als nur arbeiten, sondern wir haben hier familiäre Strukturen, wir laden dich auch dazu. Also das sind ja alles Gedanken, die mir nicht nur von heute auf morgen gefallen sind. Das sind Sachen, für die ich die ganze Zeit eigentlich stehe. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir heute ein extremes Matching-Problem haben zwischen Schule und Wirtschaft, zwischen dem Übergang, zwischen den jungen Menschen und den Anforderungen der Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, aber auch der Berufsfelder. Das ist ein Punkt, den ich versuche, auch mit meiner Lernarchitektur zu fördern und da auch irgendwo ein Standing zu etablieren, wo ich dann sage, dass man ja aufeinander zugehen muss, dass man Lern- und Entwicklungsräume gestalten muss, wenn man denn dieses Thema ernst nimmt. Also wenn man aus dem Ausland rekrutieren möchte. Total interessant in diesem Kontext. Da geht es zwar nicht um internationale Fachkräftegewinnung. Ich habe noch letzte Woche eine Polizeianwärterin aus Niedersachsen auf LinkedIn entdeckt, die auf der Polizeistation ein gemeinsames Fastenbrechen organisiert hat. Hey, also sinnstiftender, das fand ich so cool, dass ich mir gedacht habe, das ist doch mal etwas, wo sich ein junger Mann, der gerade 18 Jahre alt ist, sein Abitur vielleicht macht, vielleicht Migrationshintergrund hat, muslimisch sozialisiert ist, der wird sich doch denken, wenn er doch schon sowieso sportliche und so eine rechtschaffende Gesinnung hat, der wird sich doch denken, boah, das ist doch mal cool, da kann ich mich mit identifizieren, da möchte ich hin. Und die Polizei sucht ihn dringend und das ist cool. Also das sind so Maßnahmen, wo ich denke, wir müssen uns auch irgendwo anpassen und wir müssen den Anforderungen der Unternehmen natürlich auch gerecht werden, aber wir müssen auch den Erwartungen der jungen Menschen gerecht werden. Und das ist auch so eine ethische Haltung, die ich dann in diesen ganzen Prozessen mitbringe.
Aber dann ist ja manchmal leichter, ne, wenn die Strukturen eigentlich noch nicht da sind. Ne? Weil du musst ja quasi deine Architektur, also du musst das Haus um ein anderes Haus rumbauen.
Ja. Ja, hört sich so brachial und so komplex an, ist es aber nicht. Es muss immer am Anfang der Wille da sein, der Wille zur Veränderung, zu mehr Änderung an sich. Der Wille muss da sein. Also das könnten wir jetzt noch weiter in seinen Details aussprechen, aber wenn der Wille zu einer Änderung da ist und nicht nur eine Aktion aus einer Notbedürftigkeit herauskommt, dann kann man solche Strukturen auch umsetzen. Wenn man jetzt auf Teufel komm raus da irgendwas umsetzen möchte und ganz schnell mal 10 Azubis einstellen möchte mit einer Stellenausschreibung, wir wissen ja, wo das endet. Ich meine, du bist ja auch so richtig in Medias Res.
Ja, auf jeden Fall. Das läuft nicht gut, wird aber trotzdem immer wieder gemacht. Und ja, wäre natürlich schön, wenn ich plötzlich diese Erkenntnis habe und dann sage ich, ja, ich muss da was machen, aber wie wir alle halt Menschen sind, wir reagieren halt auf Schmerzen halt viel, viel besser wie auf Vernunft. Und ich glaube, wenn dann die Menschen zu dir kommen, dann ist halt erstmal Schmerz. Ne? Dann regnet es durch das bestehende Haus irgendwie rein und dann sagen die, oh, mach mal eine Villa draus. Ne? Mach mal eine richtig schöne Architektur. Ja. Okay. Wo wollte ich? Genau, du hattest gerade noch gesagt, es sind Matching-Probleme. Ja, das sage ich so mit meinem Bildwissen, ja, sage ich so, ja, Matching-Probleme, ja. Aber warum? Warum? Wie sieht das in der Praxis aus?
Das Warum ist so eine umfangreiche Frage. Also, ich möchte erstmal vorab sagen, es gibt total coole Initiativen, die Kommunen, die Länder umsetzen. Wir haben hier in NRW zum Beispiel das Programm KAOA. Das ist richtig cool. Ich habe das auch als Lehrkraft umgesetzt. Das ist ein umfassendes Übergangssystem, welches die Berufsorientierung organisiert, welches die Potenzialanalyse welches die Pflichtpraktika mit organisiert. Und die haben zum Beispiel hier in Wuppertal heute ein Ausbildungsdating organisiert. Mhm. Da versucht zumindest die Industrie- und Handelskammer, meines Erachtens auch relativ erfolgreich, eine Brücke zwischen Schule oder beziehungsweise zwischen schulischer Bildung und der Wirtschaft zu schlagen. Es gibt immer wieder mal Aktionen, die gut sind, unterm Strich einfach gut sind. Aber diese Aktionen können nur von den Unternehmen begleitet werden, die dann auch zahlungskräftig sind, engagiert sind, überhaupt Strukturen dafür haben. Die kleine Bäckerei von nebenan, die wird nicht oder höchstwahrscheinlich nicht an solchen Ausbildungsdatings-Plattformen teilnehmen und eine Ausbildungsstelle vielleicht anbieten können oder zumindest schmackhaft machen können. Zumindest habe ich das bis dato nicht beobachten können. Der kleine Malerbetrieb von der Seite, von der 2, 3 feste Kunden hat, der ein Everyday Business durchführt, der ist von solchen Maßnahmen weitestgehend ausgeschlossen. Und jetzt stellt sich mir die Frage in diesem Kontext, kommen wir nochmal auf die Frage Matching zurück, wie können wir gewährleisten, dass dieses Unternehmen sich adäquat auf die Anforderungen der jungen Generationen vorbereitet und seine Ausbildungsstelle so schmackhaft macht, dass der Jugendliche darauf reagiert und sagt, das ist etwas, was ich angehen kann und das ist etwas, was ich mir auch gut vorstellen kann. Das wird gar nicht möglich sein, weil der gar nicht weiß, was da an die Berufslandschaft erwartet wird. Der wird sich denken, okay, der wird hier 800-900 Euro verdienen in seinem ersten Lehrjahr, wenn überhaupt beim Bäcker. Wir werden den sofort im ersten Jahr durchtrimmen. Und das heißt in anderen Worten, diese Perspektive der wirtschaftlichen Seite ist so gesehen nicht darauf vorbereitet, was von ihm erwartet wird. Er kann sich bei jeweiligen institutionellen Einrichtungen informieren, vielleicht ein paar Maßnahmen ergreifen, vielleicht ein paar Groschen investieren in Werbung auf Social Media. Ja, das finde ich total interessant. Bauunternehmen machen das nämlich gerade. Die werben momentan für Ausbildungsstellen auf Instagram und auf Facebook und auf TikTok, indem die Leiter etc. zeigen, indem die, ja, hört sich jetzt blöd an, aber rein technische Sachen zeigen, hört sich doch nicht blöd an, rein technische Sachen innerhalb des Unternehmens zeigen. Die zeigen auch sehr viel Diversität und das ist auch meines Erachtens eine gute Strategie. Das ist aber eine Strategie, die einzelne Branchen verfolgen und nicht alle Branchen. Und nicht jeder will irgendwie Bäcker werden oder in die Verwaltung gehen. Manche wollen Kfz-Mechatroniker werden. Ganz interessant, ich habe mir mal die Liste angeschaut, die heute bei den Unternehmen, bei dem Ausbildungsdating Wuppertal sind. Da ist kein Kfz-Unternehmen dabei. Zuletzt am Berufskolleg, die Hälfte meiner Schülerinnen und Schüler, die wollten nur was mit Autos und mit Kraftfahrzeugen zu tun haben. Ja. So, verstehst du? Da müssen dann auch die Impulse irgendwie gesetzt werden. Also die Impulse in die richtige Richtung. Da müssen Strukturen auch für die ermöglicht werden. Mhm. Gut, das ist auch eine krasse Herausforderung. Wie willst du jetzt dem Kfz-Mann von Hilden, der selber vielleicht einen Migrationshintergrund hat, sagen, okay, wie willst du an unserem Netzwerk partizipieren und verstehst du, das sind dann auch nochmal neue Herausforderungen. Also da gibt es ein grundlegendes Kommunikations- beziehungsweise, fangen wir nochmal neu an, ein Matching-Problem, was dann aber auch vielleicht am Ende in ein Kommunikationsproblem mündet. Strukturen, die einander vorbeireden, Strukturen, die gar nicht miteinander reden oder manche, die sich dann zum Beispiel hier in Wuppertal ist es so, dass die ganzen Chemieunternehmen sich gemeinsam aufstellen. Die sind dann gemeinsam an demselben Berufskolleg und die Bildung an sich gestalten die dann zusammen. Also das ist ja schon mal ein Vorteil, weil das ist eine Win-Win-Situation für alle. Aber das kann nicht jeder ermöglichen. Und deswegen bin ich der Meinung, das ist ein, was heißt der Meinung? Es ist sogar fast schon nachgewiesen. Es ist keine These mehr. Dass es ein Matching-Problem gibt. Ich meine, die Zahlen, die belegen das Ganze ja. Du hast die ganzen Zahlen der letzten 2 Jahre, 3 Jahre, insbesondere die Abbruchquoten etc. wahrscheinlich schon alle selber gelesen. Die belegen ja das Ganze.
Ja, also ich genau sowas kriege ich immer gut mit, ne? Also so ein Matching-Problem hört man immer, ne? Wird auch immer von irgendjemand so propagiert und gesagt. Aber ich habe wirklich selten jemand mir gegenüber, hier in den Interviews schon, aber mir gegenüber, der das weiß auch selber so erlebt hat, der einfach auch sagt, ja, guck dir mal, wie du es gerade gemacht hast, guck dir mal die Anbieter an, ne? Wo ist der kleine Bäckermeister, der alleine mit seiner Frau in der Backstube steht. Ja, weil die haben nicht die Expertise zu sagen, komm, jetzt halten wir da mal mit dem Handy drauf und machen da kurz ein Reel draus. Die wissen gar nicht, was und wie und wo, ne? Also es fällt einfach schon komplett aus, ja? So wie wenn, ich stelle mich ja auch nicht in die Backstube und sage, ja, komm, backen ist jetzt nicht so schwer, ich kann das auch, ne? Das ist einfach ganz anderes Gebiet. Okay. Und jetzt so ein bisschen perspektivisch, die Lernarchitektur, wo geht es jetzt 2026? Hast du ein paar interessante Stops, die du schon im Kalender irgendwie hast? Oder wie geht es da voran?
Ich weiß nicht, ob es schon zu früh ist, aber der kommende Montag ist ein extrem wichtiger Termin für mich. Da geht es um das Go für ein Pilotprojekt. Ich kann es ja mal auch nennen. Es geht darum, dass ich mit dem Workplace Learning Next Generation, mit dem Professor Dr. Werner Sauter zusammen, und dem Sohnemann, dem Geschäftsführer Roman Sauter, ein Tool entwickle, welches das Pflichtpraktikum professionalisieren wird. Angelehnt an eine Skills-Diagnostik, angelehnt an eine Berufsfelderkundung, an eine Potenzialanalyse, und das Ganze innerhalb eines Tools. Du musst dir das so vorstellen, Marc, das Pflichtpraktikum, zumindest in NRW, in der 9. Jahrgangsstufe oder an den Berufskollegs, geht 3 Wochen. Es ist eine unbegleitete Zeit. Das Lernen wird dem Zufall überlassen. Ja, es ist tatsächlich, ich habe das selber, ich war selber Praktikumskoordinator als Bildungsgangleiter. Dann gibt es dann mal engagierte Kolleginnen und Kollegen, die dann einen Schüler zweimal innerhalb dieser 3 Wochen besuchen. Und am Ende gibt es einen Satz auf dem Zeugnis, hat erfolgreich am Pflichtpraktikum teilgenommen. That's it. Und
Ja,
da haben wir
ich.
etwas entwickelt, wo wir Kompetenzen sichtbar machen, wo wir Kompetenzentwicklung ermöglichen, die Unternehmen entlasten wollen. Das heißt, ein Tool, was auch einen dialogischen KI-Partner zur Verfügung stellt, was aber, wie gesagt, nur zweitrangig ist, der dann ausgehend von der Skills-Diagnostik innerhalb des künftigen Unternehmens Aufgabenmöglichkeiten ableitet, etc. pp. Und das ist so der große Next Step, ich glaube, für die Lernarchitektur. Aber
Geil.
der große Next Step, da brauchen wir noch erstmal eine Evidenzbasierung. Wir wollen das Ganze auch mit propädeutischen Strukturen begleiten. Also nächste Woche Montag ist für mich ein sehr wichtiger Tag und ab dann
Geil.
könnte ich diese Frage nochmal beantworten.
Okay, stark, stark. Ey. Schön, danke für die Aussicht. Ich habe nur so gelacht, weil ich gestern auch ein Interviewgespräch hatte und da ging es auch um diese 2 Wochen Pflichtpraktikum und dass das wirklich halt eine Farce ist. Ja, die Schüler, die kommen dorthin, stehen dort und irgendwie an Tag 3, 4 kommt der Erste und sagt, ah, du kannst mal hier für eine Viertelstunde das und das. Ne? Also die sind total lost, setzen sich dann irgendwo hin. Gehen auch mit dem Smartphone irgendwie von A nach B, weil es halt auch keiner irgendwie auf dem Schirm hat. Ja, das ist ja verwendet.
Systemisch aufbaut, systematisch begleitet, am Ende darüber anständig reflektiert. Wie gesagt, das
Ja.
Pflichtpraktikum wird mit einem Satz abgeschlossen. Hat erfolgreich am Pflichtpraktikum teilgenommen.
Ja.
Das war's.
Und
Das
das
ist
kann ja
doch.
manchmal. Das kann manchmal auch ja so geil sein. Ja? Also egal, ob du dann weißt, was du machen willst oder nicht. Ich habe auch 2 von diesen Praktika gemacht auf dem Bauamt. Ja, wusste danach sofort, das will ich auf gar keinen Fall machen. Und dann, jetzt halte ich fest, beim Architekten.
Geil.
Ja? Und der hat mir gesagt, ja, ich arbeite jeden Tag 16 Stunden. Da habe ich gesagt, da bin ich raus. Ne? Also aber ich wusste dann sofort, ja, wie der Job aussieht. Dass ich es nicht machen will, ist manchmal auch gut. Ja. Und krass, okay, schön. Dann drücke ich da auf jeden Fall mal die Daumen. Und Also ich weiß nicht, ob es am Algorithmus und unserem Kontakt liegt, aber die letzten 2 Monate ist dieses Thema Pflichtpraktikum auf LinkedIn wird mir immer wieder reingespült in den Feed. Ne? Also nicht nur jetzt über Kontakte, sondern auch über Zweit- und Dritt gerankte. Da regen sich auch so viele auf. Da war eine HR-Verantwortliche, wo sich der Sohn, hast du es gesehen? Da hat sich der
Ja, auf
Sohn
jeden Fall.
Praktikum beworben, 50
Wahnsinn.
Bewerbungen geschickt und irgendwie 2 haben zurückgeschrieben mit einer Absage.
Ich habe das auch verfolgt. Und das ist auch etwas, woraus dann der Gedanke auch irgendwo entsprungen war, das Ganze in den letzten Wochen zu konkretisieren. Also es ist noch sehr, sehr hochaktuell. Aber ja, die Landschaft in Bezug auf das Praktikum in allen seinen Facetten ist überhaupt nicht toll. Und du musst eins verstehen, Marc, das Ganze wird weitestgehend von den Schulen organisiert.
Ja,
So.
ja.
Das Einzige, was die Unternehmen machen, ist ja eigentlich, okay, hier sind wir, du kannst bei uns ein Praktikum absolvieren und die Schule macht das schon irgendwie. Nein, die
Ja.
machen das überhaupt nicht. Also die Unternehmen fühlen sich auch diesbezüglich alleingelassen, aber auch hier, man darf den Schulen und den Lehrkräften keinen Vorwurf machen. Die Unternehmen, die da strategisch das Ganze angehen und gesunde Praktikumsstrukturen aufgebaut haben mit einer Person, die dann innerhalb des Unternehmens dann den Praktikanten oder die Praktikanten begleitet. Glaub mir, Marc, die haben einen absoluten Vorteil, denn wenn du hast gerade selber gesagt, ein Praktikum hast, wo du dich dann aber auch zurechtfindest und dann noch mal jemanden hast, der dir als Ansprechperson innerhalb deiner Tätigkeit zur Seite steht, dann entwickelst du irgendwann den Gedanken, ah doch, hier bin ich, fühle ich mich wohl und das könnte doch gut sein, etc. Aber wie gesagt, es ist Wahnsinn, was da gerade abgeht. Also nicht nur jetzt gerade, es ist schon seit mehreren Jahren der Fall. Ich habe das ja selber mitorganisiert. Aber Marc, ich kann da nochmal untermauernd sagen, es war so cool. Ich habe zuletzt in meinem letzten Jahr als Lehrer 4 junge Frauen an das Helios-Klinikum in Wuppertal ans Praktikum, ja, was heißt schon geschickt? Das war tatsächlich doch so ein Phänomen, wo ich die dahin fast gesendet habe. Die hatten keinen Praktikumsplatz, habe dann gerade kurzfristig das Helios-Klinikum kontaktiert und die hatten die Strukturen, die haben die eingeladen. 3 von den 4 wurden dann für eine Ausbildung aufgenommen. Das war cool. Das war auch so ein mega Erfolgserlebnis, wo ich mir gedacht habe, cool. Und das war auch cool für die jungen Frauen, die dann irgendwann zu mir kommen und gesagt haben: Hey, Jatzki, wir haben den Ausbildungsvertrag, Jackpot. Ne? Dass wenn du dann so ein Feedback von Schülern bekommst als Lehrkraft, ist das dann auch so ein Schulterklopfer, finde ich.
Ja, das meine ich, ne? Also ich sehe dich ja jetzt hier gerade und ich sehe, wie du strahlst, ne? Und wie du da Spaß dran hast. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, ne? Mit Menschen wie du. Die fehlen auch, ja, mit so einem Einsatz natürlich an der Schule. Ja, aber ich glaube auch, so wie du es mir jetzt berichtet hast, du bist jetzt auch echt an einer richtig geilen Stelle, ja, um da zu wirken. Genau, und auch nochmal so ein Punkt, wo ich dich auch so sehe, ne? Du bist einer der wenigen Pädagogen, die einfach auch männlich sind.
Stimmt.
Hat also nicht ein Mann sind, sondern männlich, ne? Also hast du da irgendwie in der Schulzeit oder jetzt auch, hast du da irgendwie, keine Ahnung, hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, dass die Leute da irgendwie, es ist ja gerade schwierig, männlich zu sein, weil dann bist du sofort der Buhmann, und du hast aber einen Bart, ne? Breiten Kiefer, so breite Schultern und wie begegnen dir die Leute?
Ich erzähle dir mal was von einem Phänomen, Marc. Während des Refs hat mich mal meine alte Schulleitung als Türsteher mit in ein Elterngespräch genommen, so weil ich so männlich
Ja.
aussehe. Und die hat mir das dann auch so voll freundlich, das war auch total akzeptabel, so vermittelt. Ne? Wir haben dann darüber tagelang
Ja.
gelacht. Aber ja, ja, wir könnten jetzt ein paar krasse Kontroverse aufschlagen. Und ein paar No-Go-Themen besprechen. Aber das ist einfach meine Person. Also ich habe, seitdem ich 20 bin, keine Haare mehr. Und wenn ich keine Haare habe, dachte ich mir, kompensierst du das mit dein äußeres Erscheinungsbild mit einem dunklen Bart? Das sieht, ne? Auch viele sagen auch immer so, oh, wir hätten gar nicht gedacht, dass sie sowas machen, was sie da machen. So, ne? Das ist ganz interessant, aber ja. Ach, lass dich davon nicht täuschen. Also ich bin männlich, das kann man so gar nicht definieren. Was ist denn heute noch überhaupt männlich sein? Männlich aussehen? Nein, wir sind alle Menschen. Ich denke mal, das ist einfach so meine, ja, ich würde sogar schon sagen, extrovertierte Art, mit der ich aber auch mich irgendwo identifiziere. Ich meine, du siehst ja auch total männlich aus. Hast einen sexy 3-Tage-Bart, coole Haare.
So. Ja, aber du, ich habe ja auch ein Trainerteam, wo wir viel im Bildungssektor gearbeitet haben. Ich habe immer geschaut, dass ich 50% Frauen, 50% Männer habe, weil ich davon auch, also das ist meine feste Meinung und egal Mainstream Meinung hin oder her, ich finde, wenn ich ein Mann bin, ja, dann kann ich Pädagogik männlich besser ausfüllen, ja, wie wenn ich eine Frau bin, ja. Wenn ich eine Frau bin, kann ich weibliche Anteile der Pädagogik besser füllen wie ein Mann. Ja? Heißt nicht, dass wir nur ja, schwarz oder weiß ne, auf der einen Seite sind. Ich habe auch meine Anteile, ja, aber mich um jemanden zum Beispiel zu sorgen, Emotionen besser rauszuspüren und so, hey, da sind die Frauen viel, viel besser. Ne? Also weil die, das ist in ihrem Genpool drin. Und wir, ne, als Männer, wir können einfach auffordern, ja, wir können sagen, hey, das schaffst du, Selbstvertrauen, Abenteuer, ja, einfach mal machen, ja. Also, ja, wenn ich früher mit meinen Kids auf dem Spielplatz war und habe dann zu meiner Tochter gesagt, komm, spring runter, ich fange dich auf, ja, dann habe ich die Augen von den Müttern links und rechts gesehen, so, die kann doch da nicht runterspringen. Was, wenn der die nicht fängt? Wieso soll ich meine eigene Tochter nicht fangen, ja? Also sogar wenn ich die mit meinem Jochbein auffange. Ne? Und das ist das, was ich meine.
Also dass Marc, da muss ich aber zum Teil widersprechen. Ich muss da auch mal, ich habe selber einen Sohn, ja. Der ist 5 Jahre alt und das sind ja 2 Paar Schuhe. Einmal die Perspektive zum Kind als Erzieher, wo es eine klare Rollendefinition für Mutter und Vater gibt. Da diese Männlichkeit hervorzubringen ist, finde ich, liegt in unserer Natur. Allerdings, heute ziehe ich noch den Hut vor einer Kollegin ab, die war 1,55 Meter, 1,58 Meter. Ey, die hatte ein Standing, das übertrifft jede Männlichkeit, also das, was ich da beobachtet habe, die hatte ein Standing im Klassenraum als Pädagogin. Da war dann so ein 10-Klässler, so ein etwas zu groß gewachsener Schüler, auch ne, sehr männlich geprägt, sehr stark gebaut, der war klein vor ihr. So, das ist, glaube ich, gar nicht so eine Frage des Erscheinungsbildes, sondern des Standings. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es diesbezüglich sehr viel Arbeitsbedarf gibt. Viele Kolleginnen und Kollegen, ich meine, wir brauchen ja auch keine Geheimnisse draus zu machen, sind an Schulen, die werden politisch als soziale Brennpunktschulen genannt. Da gibt es sehr viele weibliche Kolleginnen und Kollegen, die sind resilient, die sind stark. Aber da muss mehr getan werden, finde ich, um einfach nur so die Psyche und die Gesundheit der Lehrkräfte auch zu fördern. Aber es ist dann nicht die Frage der Männlichkeit etc., sondern in der Schullandschaft ist es dann tatsächlich eine Frage des Standings. Aber ja, ich kann unterstützend sagen, ich habe die Vorteile dessen genossen. Ich hatte zum Beispiel einen schnelleren Zugang zu Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Oder ich war mal hier und da interessanter für Kolleginnen und Kollegen. Das hat aber auch was damit zu tun, weil ich weiß, wie die Menschen, welche Grundvoraussetzungen, welche religiösen Ansichten die haben etc. Dann wusste man zum Beispiel jetzt gerade parallel am Ramadan, wenn die Schülerinnen und Schüler dann irgendwie keinen Bock hatten während des Unterrichts, ich wusste, was da abläuft. Und die Schüler wussten, dass ich es weiß. Die haben dann dementsprechend mich in Ruhe gelassen, im Sinne von, dass sie dann nicht oft auf die Toilette gegangen sind oder die Schule geschwänzt haben, sondern die waren da, haben mitgewirkt, ihren Kräften entsprechend. Ich habe die in Ruhe gelassen, dass ich dann die nicht irgendwie in so eine Fragenot gebracht habe oder in so eine Antwortnot. Das würde ich eher mit dieser Männlichkeit vielleicht hervorheben. Also das war schon relativ cool. Ich habe mich an diesen, ja, äußeren Erscheinungsmerkmalen dann in diesem Kontext auch bereichert, ja.
Ja, also mit dem Standing, das habe ich gar nicht gemeint, ne? Also ich kenne wahnsinnig viele starke Frauen, ja, und die das aber in meinen Augen über ihr Naturell machen. Also die versuchen dann nicht so, ja, jetzt gebe ich mich männlich, ne? Sondern die sind stark, weil sie einfach so sind, wie sie sind.
Die sind nicht impulsiv. Ne? Die denken zwei, drei Schritte weiter. Okay, ja. Als Pädagoge impulsiv zu sein, ist auch so eine Sache. Das sollte man eher vermeiden. Aber ja, da gebe ich dir absolut recht.
Ja, und was die Frauen können, ne? Dieses dreimal weiterdenken, während sie reden und dann noch ein Gespräch vom Nebentisch, das können wir halt nicht.
Perfekt.
Ja, also das werden wir auch nie können. Ja, schon geil. Aber ich merke, wenn ich irgendwo an eine Gruppe komme und das sind einfach Jungs, ne, also wirklich irgendwie 16 bis 18, ne, und die suchen auch jemand. Ja, also die sind happy, dass da mal ein Mann ist und nicht überall die Frauen, weil die Frauen, die haben da diesen Zugang und die Männer denken, ah, ich muss halt an einem Auto rumschrauben. Deshalb, das finde ich schon ziemlich cool, dass du dir das als Aufgabe gesetzt hast.
Wir können das ja auch mal aus einer anderen Perspektive aufgreifen. Wenn wir heute an die Primarstufe gehen, an die Grundschulen gehen, da ist die Konstellation ja auf jeden Fall nicht bei 50-50%. Also nach meinen Wahrnehmungen, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, fühlt es sich so an, dass 80% der Belegschaft an einer Grundschule weiblich ist. Und da fehlen dann tatsächlich auch die männlichen Rollen oder die männlichen Bezugspersonen. Ich würde schon sagen, dass die fehlen. An den Kitas und Grundschulen, da sieht es nicht anders aus, finde ich. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja demnächst nochmal etwas größere, institutionellere und kommunalere Maßnahmen, wo diese Jobs wieder attraktiver gemacht werden. Ich weiß nicht, hast du die aktuellen Zahlen verfolgt? Es werden jetzt demnächst noch mehr Lehrkräfte fehlen, insbesondere mit dem Übergang Kindergarten, Grundschule oder an den Grundschulen. Ich weiß nicht, wohin sich das Ganze entwickelt. Das ist auch so. Also unabhängig von der Frage männlich-weiblich, das ist eine grundlegende Frage, ob wir überhaupt Stellen besetzen können. Ne?
Das ist so ein Zahlending, deshalb habe ich vorhin ja gefragt. Ja? Haben die dich einfach gehen lassen? Ja? Weil, hey, wenn du schon auf Zahnfleisch läufst, ne, dann willst du nicht auch das noch verlieren. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich es erzählen darf, aber in der Schule von meinen Kids, da wird regelmäßig Unterricht vom FSJler gemacht. Alleine. Im Klassenzimmer mit fast 30 Kindern. Ja.
Was denkst du, darfst du das erzählen?
Ich werde es nicht rausschneiden.
Ich bin gerade ein großer Fan von Ben Ungeskriptet. Also es ist auch, finde ich, krass, was er da macht und auch die Haltung an sich. Ja. Deswegen, also ja, das, was du sagst, ist nicht nur an dieser Schule der Fall, an vielen Schulen. Nicht ausgebildete Pädagoginnen, Pädagogen leiten den Unterricht. Das kann man als eine Win-Situation auslegen, aber auch definitiv als eine Fail-Situation. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Fail-Situation ist. Man darf die Verantwortung nicht in die Hände von nicht ausgebildeten, zumindest nicht pädagogisch ausgebildeten Fachkräften legen. Das ist für mich ein Unding. Und das spiegelt aber auch die generelle Landschaft dar. Quereinsteigerinnen, Quereinsteiger werden eingeladen aus den verschiedensten. Ich habe vor kurzem noch mit einer Lehrkraft geredet, mit einer weiblichen Lehrkraft. Die hat mir gesagt, hör mal zu, wir haben vor kurzem eine Person eingestellt, das ist eine Grundschule, die sieht die Schüler.
Ja.
Also wie bitteschön, wie kommt man darauf, dass eine Lehrkraft an der Grundschule die Schüler sieht? So, das ist...
Verrückt, ja. Ja, also ich bin ein Riesenfan von Quereinsteigern, ja, aber dann braucht es halt wieder diese Struktur, ne? Auch so Sachen, wie du auf die Beine stellen kannst, ne? Dass man sagt, komm, wir müssen die aber erstmal richtig qualifizieren, ja, oder die direkt on the job und dann noch richtig was an die Hand geben und nicht einfach nur sagen, komm, geh mal rein. Jetzt, also so zu meinem Beispiel, ich mache da an der Schule niemanden den Vorwurf, weil derjenige, der das einteilt oder denkt, das wäre gut oder so, ja, der kriegt doch oder sie kriegt von oben wieder Druck. Ne? Das ist nicht dieser Mikrokosmos an dieser einen Schule, was das Problem ist, ne? Sondern da sind zu wenig Menschen da. Das ist nicht, wie du gesagt hast, das ist nicht attraktiv genug. Ja? Und wenn ich da mal rüberschaue, also hier in die Richtung ein paar Kilometer, da sitzt Zeiss, also die Optik-Mikrosensoren und so machen, ja, die sagen, sie brauchen gute Leute. Ne? Was machen sie? Sie streichen einfach mal 5, 6 Stunden aus der Wochenarbeitszeit raus und sagen, du kriegst 20% mehr Geld. Ja? Und da ist der Hund begraben, da geht gar nichts, ja, in diesem Tal, wo die sitzen. Aber die Leute kommen europaweit dorthin, weil die Bedingungen einfach gut sind. Und wenn man gute Schulbedingungen haben möchte, da gibt es ein paar Stellschrauben, die man drehen kann. Ja.
Absolut. Also es geht ja sogar so weit, dass nicht nur Lehrkräfte fehlen, Schulleitungen fehlen. Ich kenne einige Schulleitungen, die aus dem Bergischen Land, ich komme aus Wuppertal, aus Solingen und hier aus der Region Remscheid, da hat eine Schulleitung Aufgabe, 2 Schulen zu führen und zu leiten. Also das ist Wahnsinn. Das hat sie von der Schulaufsicht beziehungsweise von dem Schulamt aufgelegt bekommen. Ich weiß nicht, wie glücklich sie damit ist. Klar, es ist so eine Sache, das muss irgendwo getan werden, ist ja auch, ne? Aber dafür muss man sich erstmal bereit erklären und auch so eine Herausforderung angehen. Ich meine, eine Schule hat schon massive Aufgaben, dann direkt noch 2 Schulen verwalten.
Vor allem, wenn du 2 hast, dann bist du immer an einer nicht. Ne? Also bin ich an der A, ja, dann ist die B ohne mich und andersrum. Und genau dann gibt es ja diese wichtigen Gespräche und Fragen, wo man dich eigentlich auch bräuchte. Ja, verrückt. Also ich sehe schon, Mustafa, wir müssen auf jeden Fall Teil 2 machen, spätestens auch. Mir stellt sich da nicht die Frage, ob du bei dem, was war's, Workplace, hieß das ganze Ding?
Workplace Learning Next Generation.
Ob du da dabei bist oder nur wie. Und wenn das irgendwie in Fahrt kommt, genau, dann sehr, sehr gerne irgendwie Teil 2, weil wir sind jetzt, also die Stunde haben wir schon gut gerissen. Ja, also so 3, 4 Stunden, wie der liebe Ben von Ungeskriptet, werden wir hier nicht machen. Noch nicht, aber ja, voll cool. Eine Frage, die ich auch gerne so zum Schluss mit reinschmeiß, ist: 3 Monate. 3 Monate hast du ab morgen frei, Geld ist bezahlt, du hast keine Verpflichtungen gegenüber irgendwem, weder Familie noch Job noch irgendwas. Was würde ein komplett freier Mustafa dann 3 Monate, also quasi 100 Tage machen?
Boah, ich wäre auf jeden Fall auf einem Bauernhof mit den wildesten Geräten und den coolsten Tieren, auf jeden Fall. Ich meine das total ernst.
Warum?
Das ist doch, ey, abschalten, für seine eigene Ernährung sorgen, andere Lebewesen irgendwie pflegen, also zumindest das Ganze am Laufen halten. Es ist keine Ahnung, es ist, glaube ich, war schon immer mein Traum, also so auf einem Bauernhof mal Zeit verbringen und auch mit den ganzen Herausforderungen, die da auf einen zukommen. Das wäre, glaube ich, mal eine geile Sache. Also den Gedanken habe ich nicht jetzt erst entwickelt, sondern das habe ich schon immer. Ich glaube, es ist auch langfristig mein Ziel, irgendwann mal meine eigenen Schafe, Hühner etc. zu haben. Ja. Aber da bin ich da weit weg von.
Geil. Aber du warst noch nie auf dem Bauernhof so?
Doch, regelmäßig. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem Bergischen Land. Wir haben hier die tollsten Kühe. Ich bin mit meinem Sohn regelmäßig auf Bauernhöfen. Wir haben bei uns um die Ecke einen Pferdestall, wo es, by the way, richtig teure Pferde gibt. Da kann man aber einfach mal so hingehen. Die kennen uns inzwischen, die lassen uns dann auch mal rein. Da bringen wir mal eine Möhre mit und so. Ja, das ist einfach so Harmonie und Glückseligkeit, dass man da verspürt. Vor allem, gut, das hast du zwar jetzt gerade losgeschrieben, aber ich bin da sehr oft mit meinem Sohnemann, wir sind sehr viel in der Natur. Also ich bin sehr gewillt und nutze auch jede Gelegenheit, um Zeit in der Natur zu verbringen. Und so ein Bauernhof, ich weiß nicht, also auch der Düngergeruch ist schon was Cooles. Sorry, hört sich doof an, aber von der Stadt, ich wohne mitten in Wuppertal. Das ist eine Metropole, hier ist zwar keine Millionenmetropole, aber hier ist viel los. Und wenn man da klar ist, das ist dann was Tolles. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon, wenn man irgendwann autark leben kann, wenn man seine Lebensmittel selber produziert. Das ist jetzt nicht irgendwie angelehnt an irgendwelche Verschwörungstheorien. Es ist einfach Harmonie und Zufriedenheit, die man da verspürt.
Ja, verständlich. Also das mit den Hühnern kann ich dir nur empfehlen. Wir hatten ein paar Jahre Hühner und das war schon richtig cool. Ja. Also klar, habe ich auch gedacht, ne, bringe ich meinen Kindern bei, wo das Fleisch herkommt. Ja. Und wir hatten einen Hühnerstall, wo wir hingezogen sind, habe 3 Hühner geholt und dann habe ich gedacht, ne, dann sind die ein Jahr bei uns, Kopf ab, dann rupfen wir die und dann wissen die Kinder, wo das Fleisch herkommt, dann achten die das mehr. Ja, der Marc von Tag 1, okay, 3 Namen, auf den Arm genommen, gestreichelt. Rat mal, wie die Story ausgegangen ist. Die sind 5 und 6 Jahre alt geworden. Ja. Ich konnte sie nicht schlachten. Ja. Das zum Thema, ich zeige meinen Kindern, wo das Fleisch herkommt. Ja.
Ich hätte allerdings auch noch mal eine abschließende Frage. Du weißt ja gerade, was geopolitisch auf der Welt abgeht. Das sind gerade sehr schlimme Zeiten, sowohl direkt vor unserer europäischen Tür, aber auf der anderen Perspektive, auch vor unserer europäischen Tür, da herrscht ein Krieg direkt vor den NATO-Grenzen der Türkei. Wir befinden uns in außerordentlichen Zeiten. Und hast du irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie hier präsent ist bei uns, vor allem in unseren Kontexten? Oder, also ich finde, wir lassen das irgendwie professionell aus. Hast du auch das Gefühl?
Also ich muss auch gestehen, dass ich professionell Medien auslasse. Ich kriege wirklich super wenig mit, merke, wie mir das gut tut. Und dann kann ich, also ich versuche immer zu unterscheiden, was ist mein wirklicher Einflussbereich, was ist mein Interessensbereich. Und ich habe natürlich Interessen. Ja. Und Kriege sind, ich weiß nicht, ob es was Schlimmeres für uns gibt, ne? wie diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Weiß aber, was das mit mir macht, ne? Wenn ich das immer wieder, ne? Mich zieht es runter. Und wenn ich dann eben mit meiner Familie hier bin oder in meiner Arbeit, dann zieht mich das auch runter. Ne? Ja. Deshalb kapsel ich das aus. Ich bin mehr in meiner Stärke und ja, das ist so quasi meine Herangehensweise an die Sache. Nicht, weil ich da irgendwie die Augen von verschließen will, aber wenn, wir haben jetzt halt die Möglichkeit, around the globe alle kriegerischen Auseinandersetzungen, Katastrophen etc. zu sehen, und da stellt sich mir immer die Frage, bringt mir das was, das zu sehen? Oder bringt es mir was, zu wissen, dass es das gibt, aber in meinem Kreis eben ja, die Menschen so stark zu machen, ja, das könnte das richtige Wort sein, dass sowas nicht passieren muss.
Absolut. Ja.
Und die Frage ist aber richtig, wie siehst du das?
Ja, ich weiß nicht, warst du diese Woche schon tanken? Ja. Das wird, glaube ich, die Preise werden noch mal ein Stück höher gehen. Die Prognosen sind zumindest tendenziell klar. Das wird sich bestimmt auch auf unsere Wirtschaft dieses Jahr noch auswirken. Also ich weiß es nicht, ich bin da auch zwiegespannt. Ich verfolge politische Themen, vor allem geopolitische Themen. Aber das ist jetzt nicht, weil ich das interessant finde, sondern weil es auch irgendwo meine Berufung. Ich habe ja auch Sozialwissenschaften studiert, war schon immer auch sehr, sehr interessant, vielleicht ist das eine interessante Information für dich. Ich habe den Düsseldorfer Landtag mit meinen Klassen regelmäßig besucht und da gab es dann immer ein paar politische Events beziehungsweise ein paar Landtagssitzungen, wo wir dann partizipieren durften. Mhm. Also in diesem Kontext, ich bin der Meinung, dass das, was gerade abgeht, klar, es ist Krieg, es ist schrecklich und am besten sollten wir das auch emotional weglassen, aber wir können gar nicht das Ganze weglassen, weil es Auswirkungen haben wird, wirtschaftliche Auswirkungen. Und die sind jetzt schon spürbar. Also wenn man bedenkt, die ganzen Lieferketten, die gerade laufen, die werden demnächst wahrscheinlich bei anhaltenden hohen Spritpreisen die gesamte wirtschaftliche Lage zumindest um einen gewissen Prozentsatz teurer gestalten. Und ich denke, das wird auch Auswirkungen auf unsere Kontexte haben. Einstellungsstopps, ich weiß es nicht. Also es ist ja gerade alles möglich, es sind verrückte Zeiten. Ja, das ist so das, was ich da so rauslese. Ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommt. Ich hoffe, dass wir weiterhin stabil bleiben. Aber die Straße von Hormuz ist jetzt gesperrt. Das betrifft uns. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, okay, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. So safe sind wir nämlich nicht. Wir haben keine unbegrenzten Energievorräte. Und wir beziehen unsere Energievorräte nun mal aus dieser Region. Oder als aus Fracking-Energie-Sachen aus Amerika. Aber gut. Also ich bin zwiegespalten oder ich habe schon eine klare Haltung. Das ist nicht so präsent und wir sind nicht so vorbereitet auf das, was vielleicht noch kommen könnte. Gut, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt alles auf Notsituation stellen? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ja in keinermanns Interesse. Aber wir sollten, im Türkischen gibt es ein Sprichwort, wir sollten unsere Bettdecke unserer Länge entsprechend auslegen. So, das heißt, wir sollten uns vorbereiten. Aber mal schauen, abwarten. Das ist nicht so cool, was da gerade passiert.
Ja, das geht vielleicht so ein bisschen arg in die Verschwörungsecke, aber ich glaube, also es ist eben meine Meinung, dass uns da auch viel einfach sehr krass vorgespielt wird. Nicht mit dem Krieg, sondern zum Beispiel, dass man sagt, boah, wir haben einen Lieferengpass, komm, wir schieben jetzt einfach mal kurz, ich tanke Diesel um 50 Cent nach oben. Ne? 50 Cent, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, das ist eine sehr schöne Steuereinnahme. Ne? Und alle verdienen wieder ein bisschen was, alle verstehen es, weil es geht ja nicht anders. So war es doch mit dem Öl, mit der Butter auch, als der Krieg in Russland begonnen hat. Ja? Und alle Bauern hier und so haben gesagt, also bis uns das tangiert, ne, das dauert 2 Jahre. Weil alles, was quasi jetzt auch schon im Umlauf ist, ne, jetzt die Ernte ist alles schon eingefahren und es ging sofort nach oben. Und man hat leere Paletten gesehen, leere LKWs und so. Und dann denke ich oft nur, bin ich gerne so der Spielball von den Medien, damit ich mir einen Kopf mache? Nein, ganz ehrlich.
Also, ich kann dir eins sagen, das Unternehmen, die Transporte Service Leverkusen, ich weiß, was bei denen gerade abgeht und welche Preise die so für die ganzen Touren bezahlen, aus der eigenen Tasche, an die DKV, an die ganzen Sprit, an die ganzen Energie und Tankstellen und so. Und ich kann dir eins sagen, die sind jetzt schon dabei, ihre Preise anzuheben.
Natürlich.
Ja, ja. Das wird bei Edeka, das wird bei den Fruchtsaftherstellern, das wird bei den ganzen Obst- und Gemüseexporteuren aus den Niederlanden, das wird Auswirkungen haben. Und das jetzt wahrscheinlich schon demnächst. Deswegen, also so, es ist keine Verschwörungstheorie. Ich glaube, das ist schon real, was da gerade passiert. Aber wir bleiben optimistisch in unseren Kompetenzbereichen. Nur mal so nebenbei, ich muss auch zurückgeben, ich finde es mega cool, was du machst. Ich glaube, du bist, wie soll ich das höflich genug und respektierend genug sagen? Du bist jemand, der diesem ganzen System, in dem wir halt uns jetzt gerade bewegen, eine Stimme gibt, aber viel zu underrated. Das muss präsent sein, finde ich.
Ja, ich mache ja den Podcast hier auch nicht wirklich so, sage ich mal, hauptberuflich, sondern ich mache eben die Azubi-Kurzzeitprojekte. Das ist das große Ding. Und ich merke aber schon, dass immer mehr richtig interessante Menschen, ja, wie du jetzt, wie die Katrin gestern und so, das sind Gespräche, wo ich denke, wow, okay, ich habe jetzt selber in dieser Stunde, eineinhalb, habe ich so viel gelernt, so viel mitgenommen. Vielleicht wird es auch größer. Wer weiß.
Ich bin dein erster und größter Unterstützer. Ich fand dieses Format richtig cool. Ja, also ich würde mich auch sehr freuen, wenn es demnächst nochmal zu einem gemeinsamen Miteinander kommt, wo wir vielleicht nochmal gezielter, es war jetzt auch irgendwo so ein Kennenlernen. Ich fand das, wie gesagt, total interessant, was hier gerade passiert ist. Ich bin offen für mehr Termine und wie gesagt, demnächst können wir dann über konkretere Termine reden, wenn du mich dann natürlich einlädst und wenn ich dann noch interessant genug bin.
Voll gern, aber ich, also für die Leute, die jetzt quasi immer noch im Podcast drin sind, ich mache das ja gerne so, dass ich nur kurz ein bisschen recherchiere, dass ich grob weiß, in welche Richtung geht's und dann macht man dieses Kennenlerngespräch hier. Ja?
Voll cool.
Also in 3 Wochen habe ich jemand von der IHK. Für sie war das deutlich schwerer, das weiß ich, keine Fragen zu bekommen, sondern einfach nur, wir unterhalten uns. Und dann streifen wir plötzlich Themen wie den Bauernhof, den Krieg, all solche Sachen. Aber ja, das ist der Grund, warum du und ich bei ungeskriptet einschalten und dazuhören, ja, weil es genau so funktioniert. Ja, cool. Prima. Du, dann vielen lieben Dank für diese ganze Zeit, für den ganzen Input. Ja, also wir werden dich natürlich auch wieder hier verlinken. Also dich nicht zu finden, das ist eigentlich unmöglich.
Ich danke dir.
Bis zum zweiten Teil. Danke.
So.